es ist leider in der Politik so, dass man irgendwann auch an den Punkt kommt, dass man nicht jede Ungerechtigkeit, und das sind ja eigentlich immer so die Sachen, die einen so motivieren politisch, das ist nicht gut so, wie es ist, das möchte ich gerne ändern und wie können wir das tun, dass nicht alles sofort geht und dass man in manchen Kämpfen auch länger drin steckt und die länger kämpft. Und das dann umso schöner ist, wenn man dann doch auch so einen Kampf mit zu Ende führen kann.
Unsere heutige Gästin ist zwar approbierte Ärztin, hat der Medizin aber den Rücken gekehrt und ist stattdessen in die Politik gegangen. 3,5 Jahre saß sie für die SPD im Bundestag und seit ein paar Monaten ist sie Staatssekretärin im Thüringer Gesundheitsministerium. Und das, Achtung, mit nur 34 Jahren. Ich will heute von ihr wissen, warum sie als Ärztin in die Politik gegangen ist und was sie dort für Ärztinnen konkret tun kann. Ich freue mich sehr, dass heute Tina Rudolph hier ist. Tina, vielen Dank, dass du heute unsere Gästin bist. Freut mich.
Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Julia Rotherbel. Ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau. Ich hoste diesen Podcast und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Ich weiß, dass du ziemlich knapp von einem Besuch in einer Klinik, glaube ich, zurückgekommen bist. Ich habe auf deinem Insta-Kanal ein Video auch von dem letzten Klinikbesuchstag gesehen und habe festgestellt, dass du vor allem Männern die Hand schüttelst. Jetzt habe ich mich gefragt, in welchem Bereich du eigentlich mehr mit Männern in Führungspositionen oder Frauen in Führungspositionen zu tun hast, in der Politik oder in der Medizin?
Ja, oder ob es in beiden Bereichen gleich schlecht ist. Ne?
Ja.
Das ist ja nur die Frage dahinter. Es sind coolerweise auch Frauen dabei und es wären mehr, die oft als, also auch heute als Pflegedienstleitung, als Prokuristin, also gerade für den Finanzbereich zuständig, heute in der Klinik war es eine weibliche Person, die mir da gegenüber saß. Insofern kann man schon sagen, dass Frauen eine viel größere Rolle auch spielen, aber, und darauf wolltest du ja auch hinaus, die Repräsentanz ist natürlich trotzdem immer noch nicht da, wo wir sie eigentlich bräuchten und wo sie sein müsste.
Wo bist du denn als junge Frau oder ich frage andersrum, wo hat quasi dein Geschlecht, vielleicht sogar kombiniert mit einem jungen Alter, für mehr Irritationen, blöde Sprüche oder sowas gesorgt in der Politik oder in der Medizin?
Ich glaube in der Politik, aber das ist ganz schwer, da eine abschließende Wertung zu finden. Also ich könnte sogar genug Situationen aufzählen, wo es in keiner der Situation oder in keinem der Bereiche passiert ist. Also selbst wenn ich als jünger gelesene Frau im Zug in der ersten Klasse sitze, habe ich schon blöde Sprüche bekommen von Männern, die meinten, also in ihrem Alter bin ich noch nicht erste Klasse gefahren. Ich denke, gut, dann waren sie in meinem Alter nicht Bundestagsabgeordnete. Jeder, wie er kann, ist in Ordnung. Aber ich glaube, ein Mann würde solche Sprüche nicht hören. Und das ist ja was man nicht 1:1 auf den Bereich ummünzen kann. Aber es ist eine gute Frage. Ich habe mir die vor allem auch in letzter Zeit mal andersrum gestellt, weil wir ja im gesundheitspolitischen Bereich doch mittlerweile auch durch einige gesetzliche Vorgaben immer mehr Frauen auch in Führungspositionen sehen. Also wir haben jetzt seit einigen Jahren eine gesetzliche Grundlage dafür, dass im GKV-Spitzenverband oder eben auch bei den Krankenkassen bei Vorständen, die mit mehreren Personen besetzt sind, auch Frauen repräsentiert sein müssen. Bei den kassenärztlichen Vereinigungen ist das auch so. Also bei mir in Thüringen zum Beispiel ist eine sehr, sehr coole Vorsitzende der kassenärztlichen Vereinigung. Das war auch schon so, bevor es diese Regelung gab. Aber das wird es jetzt natürlich in Deutschland insgesamt öfter geben, einfach weil es diese Vorgabe gibt. In der Politik gibt es diese Repräsentanz zumindest vorgeschrieben, auch auf den Gesundheitsbereich nicht. Und im Deutschen Bundestag, wenn man sich die aktuelle Zusammensetzung anguckt, dann ist die natürlich auch nochmal schlechter geworden als in der letzten Legislaturperiode. Und ja, hier in Thüringen auf der Landesebene ist es auch so. Ich bin, als ich als Staatssekretärin angefangen habe, die zweite Frau gewesen. Eine Staatssekretärin gab es vorher. Jetzt sind wir zu dritt. Also neben mir ist noch eine Staatssekretärin im Digitalbereich dazugekommen, aber trotzdem 3 versus viele, viele Männer. Und das ist natürlich auch immer noch das Verhältnis. Und das kennen wir alle. Das beeinflusst es natürlich auch, wie so Runden dann zusammengesetzt sind. Bei 3 Frauen sind nicht immer alle da. Und dann passiert es halt doch, dass man als Frau alleine in so einer Runde sitzt. Und ich würde nicht sagen, dass das meine Arbeit beeinträchtigt. Also natürlich nicht. Ich glaube, jede Chefärztin würde das Gleiche sagen. Natürlich macht man sie dann auch. Aber es entstehen öfter Situationen, in denen man das einfach merkt. Und das hat mit ganz kleinen, unterschwelligen, verbalen Äußerungen manchmal zu tun oder ja, einfach mit einer Dynamik, die dann entsteht.
Ja, ich finde ja, der Unterschied zwischen der Medizin und der Politik ist, dass in der Medizin der Frauenanteil ja stetig wächst und es jetzt mittlerweile mehr Frauen als Männer eigentlich gibt, die als ÄrztInnen tätig sind oder auch ein Studium entsprechend anfangen. Aber in den Führungsetagen spiegelt es nicht wider, während in der Politik ja der Frauenanteil auf allen Ebenen überhaupt nicht quasi auch nur annähernd paritätisch ist.
Das stimmt, aber ich würde sogar sagen, fast analog, wie man es in der Medizin auch sieht. Da wissen wir auch, Studienanfängerinnen haben wir mehr Frauen mittlerweile. Mhm. Und in der Politik ist es auch so, dass Frauen engagiert sind, also im ehrenamtlichen Bereich viel. Aber sobald es dann um die Posten geht, ne, es fängt dann bei den Stadtrats- oder Kreistagsmandaten an, aber hat dann mindestens eine große Relevanz, wenn es um Landtagsmandate, um Bundestagsmandate, Europaparlament und so weiter geht, dass es dann noch schwerer ist. Und einige Parteien, die SPD gehört ja auch dazu, haben auch dort schon Paritätsvorgaben. Bei uns ist auch dazu angehalten, dass Listen paritätisch besetzt werden. Aber es kommt ja dann aufs Kleingedruckte an. Also es ist dann zum Beispiel fast ungeschriebenes Gesetz, dass die Listen trotzdem mit einem Mann anfangen. Mhm. Das bedeutet dann auf Listenplatz 1 und 3 die Männer, auf 2 und 4 die Frauen. Kommunalwahlrechtlich ist es so, dass meistens die ersten drei Plätze einen entscheidenden Vorteil haben, weil alle Leute, die einfach die Liste, also die Partei ankreuzen, automatisch jeweils eine Stimme auf die ersten drei Kandidierenden verteilen. Und dann sind natürlich Platz 1 und 3 insgesamt zwei Leute, die dann dahinter stehen und die ziemlich sicher reinkommen. Und Platz 2 ist dann der eine Frauenplatz. Mhm. Das ist ja auch was jetzt recht Kleinteiliges in der Erklärung, aber das führt natürlich dazu, dass, ja, wenn es dann noch dazu kommt, dass ein paar Männer einfach, weil sie vernetzter sind, schon länger in der Politik aktiv, dann auch noch gewählt werden und hochrutschen auf der Liste, einfach weil sie viele Einzelstimmen ziehen, dann passiert das eben doch. Und das war auch so, als ich als Stadträtin in der Kommunalpolitik angefangen habe, dass wir dann eben doch eine Fraktion von nur 2 Frauen und 4 Männern hatten. Und so verschiebt sich dann der Anteil trotzdem, obwohl ich nicht sagen würde, dass weniger Frauen politisch engagiert sind oder das zumindest versuchen und sich vorstellen können.
Hast du denn, also war das in deinem Kopf, als du dich sowohl für das Medizinstudium als auch irgendwann dann für die Politik entschieden hast, dass du dann als Frau da zu einer Minderheit gehörst oder dass es dir dann auch mal passieren wird, als einzige Frau an dem Tisch zu sitzen? Bezieht man das in irgendeine Entscheidung mit ein? Ist einem das bewusst oder merkt man das erst, wenn man mittendrin ist?
Ich habe es erst gemerkt, als ich mittendrin war. Und ich glaube, das war gut, dass ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht habe. Sondern es mir aufgefallen ist, als ich dann im Finanzausschuss irgendwie mal als einzige Frau saß. Und dann auf einmal, weil sonst ist die Vorsitzende eine Frau gewesen. Und in dem Fall hat ihr Stellvertreter dann die Sitzung geleitet. Und sonst waren es nur Männer. Und auf einmal ist die Redeliste zerfasert. Und das waren dann doch so diese ganzen Strukturen, wie halt so Sitzungen in Macht und Rede und Geltungsbedürfnis-Dynamiken verfallen können, waren dann da einfach zu beobachten. Und das war, glaube ich, ganz gut, dass ich mir vorher darüber nicht so viele Gedanken gemacht habe. Aber es ist vielleicht auch was Bezeichnendes, weil ich weiß, dass viele Frauen das an irgendeinem Punkt merken und es schon gerade in dem Moment, in dem man an so einem Punkt ist, politisch sich vielleicht zu entscheiden, intensiviere ich das Engagement, kandidiere ich für was, versuche ich vielleicht den Sprung auch vom Ehrenamt ins Hauptamt zu schaffen, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt und man sich ehrlich fragen muss, hat man darauf Lust, macht man das? Und ich kann sagen, dass es meine Entscheidung zum Glück nicht beeinträchtigt hat und ich auch hoffe, dass es das bei anderen Leuten nicht tut und nicht der Fall ist, weil man natürlich auch ganz, ganz viel zurückbekommt. Also in dem Moment, in dem man es schafft, politisch an eine Position zu kommen, in der man dann auch selber Entscheidungen treffen kann und selber mitbeeinflussen und mitbestimmen kann, zum Beispiel, wen man einstellt, zum Beispiel, wen man selber bei Kandidaturen unterstützt, dann ist das auch was sehr, sehr Positives, was man wieder bewirken kann. Andererseits, ich merke es gerade, ich schwimme so ein bisschen. Ich versuche mal, das auf der einen Seite so zu formulieren, dass man das nicht wegdiskutieren sollte, dass es irgendwie manche Härten gibt und dass ich das auch niemandem oder auch keiner Frau persönlich irgendwie als Schwäche auslegen möchte, wenn sie sagt, ich sehe einfach so, dass ich meine Ressourcen anderweitig nutzen möchte und dass ich vielleicht woanders was Gutes bewirken will. Deswegen bin ich gerade so vorsichtig mit der Formulierung. Genau, und gleichzeitig versuche ich zu ermutigen und würde das hier gerne auch so als Message aussenden. Es fühlt sich auch total gut an, wenn man das schafft und wenn man sich davon nicht unterkriegt, auch wenn es manchmal sehr hart ist und da bleibt und weiterkämpft und andere Frauen kennenlernt. Und das war für mich auch was total Schönes, weil ich in der Politik dann irgendwann auch mehr einen Blick bekommen habe für weibliche Vorbilder. Und ich versuche das jetzt jedes Jahr zu machen, dass ich am 31. Dezember einmal durchgehe, welche coolen Frauen habe ich eigentlich in diesem Jahr kennengelernt.
Ja, schöne Idee.
Und wofür bewundere ich die? Also ne, was und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Die erste war meine Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, die das einfach total toll gemacht hat und mit einer total coolen und auch politisch zielstrebigen Art, die auch sehr gut Anerkennung gefunden hat, da durch zu navigieren und wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, von ihr kann ich auch lernen in der Hinsicht. Oder sei es die Vorständin der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die mich total beeindruckt in allem, wie sie so ist. Und das finde ich ist cool. Und insofern, man findet, finde ich, auch immer mehr weibliche Vorbilder.
Wie schwer ist es dir eigentlich gefallen, dich für die Politik dann total zu entscheiden? Also zu sagen, ich arbeite jetzt erstmal nicht als Ärztin, sondern ich widme mich der Politik.
Ich bin auch da froh, dass ich die Entscheidung gar nicht ad hoc getroffen habe, sondern dass sich das Schritt für Schritt so ergeben hat. Ich habe mich erstmal entschieden, kommunalpolitisch tätig zu sein. Und das ist Ehrenamt. Und das ist klar, das kann ich nebenbei machen. Ich habe die Chance, ich kann gestalten. Und dann kann ich gucken, wo das hingeht. Und mit der Bundestagskandidatur habe ich mich ja dann zum ersten Mal entschieden, dass ich in dem Falle, dass das klappen sollte, ins Hauptamt wechsle. Und bin aber, so rückblickend kann man das ja so sagen, also in dem Moment, in dem ich kandidiert habe, nicht davon ausgegangen, dass die erste Bundestagskandidatur unbedingt hinhauen muss, sondern ich wollte damals vor allem kandidieren. Weil auch so ein Wahlkampf an sich schon wirklich viel, viel Mehrwert bedeuten kann. Also man hat auch als Kandidatin natürlich eine Möglichkeit und einen anderen Zugang, Termine zu machen, vor Ort wahrgenommen zu werden und viele Player, viele Institutionen, also zum Beispiel eben Krankenhäuser oder auch Pflegeeinrichtungen, die treffen sich dann mit einem, weil sie denken, naja, also es ist nicht gesagt, dass sie schafft, aber wenn sie schafft, dann haben wir schon mal eine zukünftige Bundestagsabgeordnete hier gehabt und konnten ihr schon mal bestimmte Anliegen spiegeln. Und alleine dafür ist so ein Wahlkampf auch ziemlich cool, weil man wirklich sehr, sehr gut schauen kann, in welchem Bereich möchte ich Termine machen, Leute kennenlernen und mich auch thematisch in Dinge einarbeiten. Und alleine das hat mir schon echt viel gegeben. Und dass es dann auch noch geklappt hat, war dann aber für mich am Wahlmorgen, beziehungsweise ja, dann kurz nach der Wahl. Ich wusste das auch erst wirklich in den Morgenstunden. Also ich wusste irgendwann abends spät, dass es leider knapp mit dem Direktmandat damals nicht geklappt hatte. Irgendwie 0,9 oder 1 Prozentpunkt, die dazwischen lagen. Und dann wusste ich aber am nächsten Morgen ganz, ganz früh, dass ich es doch über die Liste geschafft habe. Und insofern war das eigentlich gar keine so ganz bewusste Entscheidung, sondern es ist so in dieser Kette passiert. Und irgendwann war es dann einfach so. Und das war dann natürlich ein totales Glücksgefühl. Und seitdem bin ich sehr dankbar, dass ich gestalten darf.
Du willst auch nicht mehr zurück?
Ich würde das nicht ausschließen.
Okay.
Ich finde, das ist auch ein sehr schmerzhafter Gedanke zu sagen, also ich mache das auf keinen Fall. Und ich freue mich auch, dass ich in der Medizin eine Heimat habe, bei der ich weiß, dass die irgendwie auch da ist und da bleibt. Aber ich gebe auch genauso offen zu, dass ich in dem Moment, als es bei mir im Bundestag nicht weiterging und ich dann ziemlich nahtlos gefragt wurde, ob ich mir das auch vorstellen kann, in Thüringen Staatssekretärin zu werden. Also da war jetzt meine Übergangszeit noch nicht mal rum, als das dann geklappt hatte. Das war für mich natürlich auch was sehr, sehr Schönes und ist jetzt ein sehr großes Privileg, eben auch noch in der Exekutiven und auf Landesebene weiter mitgestalten zu können. Aber in dem Fall, dass es nicht geklappt hätte, hätte ich ja auch überlegen müssen, wie stelle ich mein Leben auf und wie geht's dann für mich weiter.
Wir unterhalten uns ja in dem Podcast eigentlich mit Ärztinnen, die auch tatsächlich als Ärztinnen arbeiten. Und deswegen ist quasi der Beruf Staatssekretärin für diesen Podcast eher was Neues. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen einmal kurz mitnehmen, was das eigentlich bedeutet, wie vielleicht so dein normaler Arbeitsalltag aussieht. Und was mich speziell auch interessieren würde, ob du eigene Themen setzen kannst oder ob die Themen letzten Endes dann die Ministerin oder der Minister setzt.
Also in dem Fall wäre es natürlich eine Ministerin, weil ich eine ganz tolle Sozialministerin hier in Thüringen habe. Und vielleicht fange ich mit dem letzten Punkt an. Also sowohl hier innerhalb des Hauses als auch in der Regierung gibt es natürlich einen gewissen Spielraum, auch Punkte zu setzen. Natürlich ist es trotzdem gerahmt von Absprachen, die man trifft. angefangen mit dem Koalitionsvertrag. Haushalterische Zwänge sind natürlich für uns genauso da wie für alle anderen auch. Also es ist leider in der Politik so, dass man irgendwann auch an den Punkt kommt, dass man nicht jede Ungerechtigkeit, und das sind ja eigentlich immer so die Sachen, die einen so motivieren politisch, das ist nicht gut so, wie es ist, das möchte ich gerne ändern und wie können wir das tun, dass nicht alles sofort geht und dass man in manchen Kämpfen auch länger drin steckt und die länger kämpft. Und das dann umso schöner ist, wenn man dann doch auch so einen Kampf mit zu Ende führen kann. Woran mich das erinnert, ist, dass wir in der letzten Legislaturperiode ja dann endlich zumindest mal den Paragraphen 219a abgeschafft haben. Mhm. Da durfte ich im Bundestag eine Rede dazu auch halten. Und das ist natürlich ein Ergebnis gewesen eines Kampfes, den auch schon in den Legislaturperioden davor Leute gefochten haben. Ja. Genauso wie jetzt auf Landesebene auch manche Dinge wir von Vorgängerregierungen übernehmen und verantwortungsvoll und gut weiterbauen und natürlich auch eigene Akzente setzen. Und man genauso damit leben muss, dass man vielleicht jetzt Dinge anfängt, die so richtig erst dann in 5 Jahren gut funktionieren und dann eben andere diejenigen sind, die dann das Band durchschneiden, so wie man es im übertragenen Sinne sagen würde. Und gleichzeitig, ja, kann man auf einer kleinen Ebene schon gestalten und auch auf einer größeren. Und wir haben auch auf Landesebene immer die Möglichkeit, auch in Bundesgesetzgebungsprozesse uns mit einzuschalten. Also manchmal ist das ja auch explizit so gedacht. Ein Beispiel, was ich vor Augen habe, ist die Pflegereform gerade. Also dass die Pflegeversicherung reformiert werden muss. Das ist, glaube ich, auch politisch seit ziemlich einiger Zeit doch klar, so wie die Pflegeversicherung in den 90ern aufgesetzt ist, dass die so nicht weiter tragfähig ist. Und hier spielen eben auch die Länder eine Rolle. Und hier können wir natürlich auch über die Thüringer Position, die ich maßgeblich ja auch mitvertrete in diesen Runden und die Ministerin dabei unterstütze, dass das eben auch ein ziemlich großer Hebel ist. Das heißt nicht, dass man die eigene Meinung dann 1:1 durchsetzen kann, aber ich meine schon, dass man immer wieder auch Debatten beeinflussen kann, alleine indem man ein bestimmtes Argument mit auf den Tisch setzt und sagt, hier bestehe ich aber darauf, dass das geprüft wird oder dass es gegengerechnet wird. Und das hat einen Einfluss.
Mhm. Du hast jetzt schon quasi die Debatte zum Schwangerschaftsabbruch kurz angesprochen, die ja jetzt auch noch weitergeht. Und das ist jetzt ein Punkt, wo auch sicher viele ÄrztInnen froh wären, wenn das anders geregelt wäre als jetzt. Was wären denn andere Punkte, wo du sagst, da kannst du dich jetzt auch für deine ehemaligen KollegInnen einsetzen, also quasi für Dinge, die die Ärztinnen und Ärzte gerne geändert hätten oder wo sich für die Ärztinnen und Ärzte etwas ändern muss?
Fällt mir jetzt natürlich schwer, für alle zu sprechen, weil es da ja auch unterschiedliche Positionen gibt. 218 ist ja so ein sehr gutes Beispiel eigentlich, weil ich glaube, wir haben da weder gesellschaftlich noch in der Ärztinnenschaft einen großen Dissens. Mhm. Ich habe mich super über den Beschluss des Ärztetages gefreut. Ja. Ich glaube, es gibt inhaltlich so viele Argumente dafür, man kann es wissenschaftlich so gut belegen. Ich bin auch dafür, dass man sich am Bundeskoalitionsvertrag orientiert, in dem er steht. Wir wollen dafür sorgen, dass Krankenkassen Schwangerschaftsabbrüche besser erstatten können. Und der Grund, warum sie es jetzt nicht tun, ist, dass das Ganze im Strafrecht steht. Also es ist eigentlich nur folgerichtig zu sagen, ja, genau diese Regelungen fassen wir an. Und da sowohl die Ärztinnenschaft als auch die Gesellschaft eigentlich schon viel weiter, als es die Politik leider aufgrund der Parteizugehörigkeiten und Mehrheitsverhältnisse gerade ist. Aber darüber wolltest du ja gar nicht sprechen, sondern du wolltest eigentlich noch andere Beispiele. Ja. Ich wollte da nur noch mal zurückkommen, dass es bei dem halt so super klar ist. Bei vielen anderen ist es ja nicht klar. Also könnte ich mir vorstellen, dass es auch aus der Ärztinnenschaft eben unterschiedliche Meinungen zu Themen gibt. Aber was ich zum Beispiel sehr politisierend finde weiterhin, was ja beeinflusst, wie unser System funktioniert, ist auch die Frage des Versicherungssystems. Also haben wir ein solidarisches System? Und das meine ich sowohl, was die Finanzierung im engen Maßstab angeht. Also bewegen wir uns in Richtung einer BürgerInnenversicherung, egal ob wir die jetzt so nennen. Aber kommen wir zu einem System, in dem eben die finanziellen Lasten wirklich fair verteilt sind und schaffen wir es insgesamt, damit bin ich jetzt eher bei Solidarität im weiteren Sinne, ein System unabhängig von oder zumindest unabhängiger von ökonomischen Zwängen zu gestalten, die der Versorgung zuwiderlaufen. Also bewusst in genau auch diesem Einschub, also dass es auch in der Medizin natürlich diejenigen gibt, die die Leistung erbringen und dafür angemessen bezahlt werden möchten und das wirtschaftlich sinnvoll betreiben müssen. Das ist jetzt mal völlig klar für mich an der Stelle. Aber dass wir Fehlanreize haben in diesem System, die zum Beispiel dazu führen, dass aus dem Gesundheitsbereich Geld abgezwackt wird, und eigentlich dort reinvestiert gehört und eigentlich in eine bessere Versorgung investiert gehört, was mir durchweg auch immer wieder Ärztinnen und Ärzte ja so spiegeln, die sagen, wir würden uns selber wünschen, dass wir hier medizinisch entscheiden können und wir müssen aber mittelbar oder unmittelbar ökonomisch entscheiden, entweder weil wir selber diese Vorgaben bekommen oder weil in der Praxisgemeinschaft uns auch diejenigen, die da für die Finanzen zuständig sind, das sehr nahelegen, dass diese Zwänge eigentlich was sind, was das Arbeiten auch anstrengend macht, weil man eben nicht rein medizinisch entscheiden kann.
Ist eigentlich das Thema Gleichstellung in der Medizin eins, was in der Politik diskutiert wird oder was die Politik vor Augen hat?
Ja, schon, natürlich. Also ich würde sagen, alleine in dem eigenen Erleben, also mir fällt das ja auch auf, genau, wie viele Frauen sind an bestimmten Stellen repräsentiert. Die Einflussmöglichkeiten sind jetzt halt spannend. Also ich hatte ja zwei Gesetze schon aufgezählt oder gesetzliche Regelungen, wo auch die Politik eben mal gesagt hat, hier muss es mehr Repräsentanz geben. Auf der Landesebene ist es auch so, dass wir zum Beispiel einen Gleichstellungsbericht haben, der ist ein bisschen globaler gefasst, also so genaue Daten für den Gesundheitsbereich im Speziellen abzuleiten, ist da auch ein bisschen schwieriger, aber natürlich beeinflusst auch das, was wir hier auf der Landesebene machen, indirekt, wie gut Frauen repräsentiert sein können, also inwiefern sie Positionen wahrnehmen können, die ja auch mit einem gewissen zeitlichen Einsatz oft einhergehen. Und Thüringen, eins der östlichen Bundesländer, wir haben hier zum Beispiel traditionell ein sehr, sehr gutes Betreuungssystem und auch eins, was in der Bevölkerung einen sehr, sehr hohen Rückhalt genießt. Also ich mach's mal plakativ, so wie man es aus manchen Bundesländern kennt, dass man die Kinder mittags aus der Kita holt, weil die Kita eben schließt. Das wäre hier undenkbar. Das würde zum Glück, würde ich sagen, auch...
In Bayern ist das Usus noch.
Ist immer noch so an einigen Stellen. Ja, genau. Ja. So ist mir nämlich auch. Und das kriege ich auch so von Freundinnen aus anderen Bundesländern dann wiedergespiegelt. Was hier ein Unding wäre. Also es würde keiner verstehen, wenn das zur Debatte stehen würde, sondern das ist hier klar und akzeptiert, dass es Betreuungsmöglichkeiten gibt. Aber es ist natürlich nicht der einzige Garant für Gleichstellung oder der einzige Garant dafür, dass eben Erwerbsarbeit und Care-Arbeit gut aufgeteilt werden kann. Aber man beeinflusst natürlich mit solchen Rahmenbedingungen.
Ja, was ich mich tatsächlich im Vorfeld dieser Folge gefragt habe, ist jetzt, vielleicht ist es total blöd, was ich mir da zusammengereimt habe, aber könnte nicht ein Land, das ja teilweise Träger zum Beispiel für Universitäten oder Unikliniken ist, eine Frauenquote einführen für diese Institutionen?
Für das Uniklinikum? Als Land sind wir verantwortlich für genau das eine Klinikum hier. Das wäre das Uniklinikum in Jena, die Klinik oder die Universität, an der ich übrigens auch studiert habe. Und wir fördern dieses Klinikum auch vielfältig auf Landesebene. Trotzdem wäre es das einzige, bei dem wir das tun könnten. Und ich würde hoffen, dass es eher im Sinne einer Selbstverpflichtung funktioniert. Also an der Uni ist es ja auch so, dass bei Berufungsverfahren für ProfessorInnen, und da sind wir jetzt eigentlich auf der Ebene, schon so ist, dass auch unter einer Gleichstellungsperspektive geguckt wird. Was aber meine Erfahrung jetzt noch so mehr aus dem Uni-Kontext ist, ist, dass man, wenn man solche Quoten vorgibt, auch manchmal in Anreizsysteme läuft, in die man eigentlich nicht laufen will. So, ne? Also wenn man dann aus Berufungsverfahren so beiläufig so Sätze hört, so, ne, naja, ne, für Kunstgeschichte oder für andere Sachen, da nehmen wir jetzt die Frauen, weil das sind die Fächer, in denen es geht, damit ne, die harten Fächer, die Naturwissenschaften weiter mit Männern besetzt werden können. Das ist ja auch was man irgendwie eigentlich so nicht möchte. Und insofern ja, man könnte drüber nachdenken. Ich muss ganz zugeben, du überraschst mich mit der Frage jetzt so, ich müsste erstmal wirklich prüfen, ob wir das rechtlich können als Land. Ich weiß nicht, ob ich es dann, weil es eben sich auch nur auf diese eine Klinik erstrecken würde, machen würde oder ob man nicht erstmal dort auch spezifisch gucken müsste, wie ist eigentlich die Quotenbesetzung? Also haben wir eine Unterrepräsentanz von Frauen? Ich würde sogar sagen, in Jena fallen mir auch einige Lehrstuhlinhaberinnen ein und Frauen, die da schon an Führungspositionen auch zu finden sind. Und dann ja, würde man aber, glaube ich, eher auch hoffentlich dazu kommen, dass es aus sich heraus, aus den Institutionen auch das Interesse gibt, dass man das ändert.
Man merkt irgendwie, finde ich, dass Themen wie Schwangerschaftsabbruch, Gendern, jetzt quasi so hochgepusht werden durch konservative Strömungen, also negativ hochgepusht natürlich im Sinne von keine Abtreibungen, Wie beobachtet man das als junge Frau, die in einer linken Partei sich engagiert? Macht einem das Bauchschmerzen?
Also ja, definitiv. Vor allem, weil immer diese Logik da drin hintersteckt, den feministischen Diskurs klein zu halten, mit der Erpressung, wenn ihr zu viel fordert, dann gibt's einen Backlash. Und man hat so das Gefühl, also wenn man dann mit Leuten wirklich drüber spricht, und man kann ja bei vielen Themen auch einfach Fakten auf den Tisch legen, indem man sagt, also es ist A, fair und es wäre auch für die Gesellschaft gut, wenn man hier bestimmte Dinge tun würde. Also wenn man mehr Repräsentanz hätte, wir können belegen, dass es sowohl ein Gender Pay, Health, Care und Data Gap gibt. Und jetzt erklär mir mal, warum das richtig ist und erklär mir auf der anderen Seite, warum wir da nichts tun sollten und warum das nicht unsere Verpflichtung ist. Und dann kommt irgendwann in solchen Diskussionen auch so, es mag schon richtig sein. Aber gerade bei feministischen Themen ja immer sehr beliebt, Whataboutism, sollten wir nicht erstmal uns um die Eisbären und die Poolkappen kümmern. Und das ist natürlich so eine Logik, die verstärkt, das fällt mir zumindest auf, bei feministischen Themen gezogen wird. Also natürlich ist Politik immer eine Gleichzeitigkeit. Ja, es gibt wichtigere Themen und vielleicht etwas unwichtigere, aber es ist trotzdem so, dass man ja immer mehrere parallel bearbeitet und nie sagt, so, das Thema ist fertig, jetzt nehme ich mir das nächste. Und das wird ganz oft versucht, habe ich das Gefühl, wenn es um solche Themen geht. Und gleichzeitig steckt eine Erwartung innerhalb der Gesellschaft dahinter, dass hinter den konservativen Positionen sich eine Art Sicherheit verbirgt, die sich, glaube ich, viele Menschen gerade wirklich wünschen. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht neu in der Analyse, sondern das kann man ja verstärkt beobachten, wenn es droht, eben durch viele Krisen unsicher zu werden, dass man dann versucht, sich auf bestimmte Gewissheiten zurückzuziehen und dass traditionelle Rollenbilder dann irgendwie auf einmal attraktiver scheinen und dass es oft dann auch die Scheinlösung ist, dass man einfach wieder zum Altbekannten, was man irgendwie vor zig Jahren schon so gemacht hat, wieder zurückkommt. Und ich kriege auch wirklich ernst gemeinte Anfragen zu solchen Themen, die so nach dem Motto lauten, wir haben ja einen Ärztinnenmangel, also wir bräuchten ja viel mehr Menschen und Fachkräfte im Gesundheitsbereich. Sollten wir nicht eine höhere Männerquote im Medizinstudium einführen? Weil ja die Frauen dann Teilzeit arbeiten, und irgendwann ausfallen, weil sie schwanger sind. Und das ist natürlich, und ich meine das wirklich ernst. Ja, also okay. war ein bayerisches Medium, so viel vielleicht zu sagen, aber trotzdem, es ist ja nicht so, dass diese Überzeugung nicht in der Gesellschaft bei vielen da wäre. Und dann zu erklären, völlig falsche Herangehensweise, wir müssen einfach zu einem System kommen, in dem das quasi egal ist, dass die weibliche Person schwanger wird, sondern dass ich einfach weiß, für beide, die da Eltern werden, ist das die gleiche Erwartung, im Job kürzer treten zu müssen oder vielleicht Prioritäten temporär anders setzen zu müssen. Und für niemanden sollte das ein Karrierehemmnis sein oder eine Rechtfertigung, jemanden zu übergehen. Und da, finde ich, muss man wirklich bei manchen sich nochmal bemühen, das wirklich so zu erklären, dass das nicht das Problem ist, sondern dass wir eigentlich über Strukturen sprechen müssen, die das ermöglichen, dass eben beide das können. Ja, und gleichzeitig hast du recht, es nimmt irgendwie wieder zu, dass Menschen denken, wir könnten das einfach lösen. Und das zu erklären, dass das auch volkswirtschaftlich nicht sinnvoll ist, ne? Also wenn man schon die humanistische Argumentation nicht kauft und sagt, ich sehe das so, dass Frauen auch Menschen sind, die gleichen Chancen haben sollten, also die basale Definition von Feminismus, dann wenigstens aus einer wirtschaftlichen Perspektive, dass wir uns das eigentlich auch als Gesellschaft gar nicht leisten können, zu sagen, wir schließen eigentlich die Hälfte von einer Erwerbsarbeit aus oder bauen ihnen so viele Steine in den Weg, dass zumindest bestimmte Karrierestufen und Verwirklichungen und eben auch Leistungen da gar nicht möglich sind.
Ist es eigentlich so, dass die Politiker, die diese die zum Beispiel Gendern verbieten oder sich jetzt furchtbar aufgeregt haben über eine mögliche Verfassungsrichterin, die einen Schwangerschaftsabbruch straffrei machen würde, dass sie selber von dieser Position überzeugt sind? Oder glauben sie, dass sie damit quasi die Position der Wählerinnen und Wähler treffen? Ich denke mir manchmal, dass man, wenn man in der Politik engagiert ist, dass da doch irgendwie Fakten und Evidenz irgendwie eine Form von Rolle spielen.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du müsstest mal eine Christdemokratin in den Podcast einladen, weil ich das bei denen tatsächlich, muss ich auch sagen, wenig nachvollziehen kann. Okay. Also einfach weil, ja, ne, also selbst bei der Orientierung, ich glaube, meine Wählerinnen und Wähler wollen das so. Es ist ja spannenderweise bei allen Parteien so, selbst bei der AfD, dass eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler für die Entkriminalisierung ist, der Schwangerschaftsabbruch, also für das Abschaffen von 218. Und dass die Parteien das nicht sind, glaube ich, hat eher einen Selbstvergewisserungszweck. Also, dass man ja auch als Partei versucht, sich auf bestimmte Programmatiken festzulegen und zu sagen, so, daran rütteln wir nicht und das ist irgendwie klar und wir müssen da nicht immer wieder über einzelne Themen sprechen, sondern die grundlegende Linie ist einfach fest. Also als Sozialdemokratin will ich auch nicht immer wieder diskutieren, dass ich das nicht richtig finde, das Renteneintrittsalter pauschal zu erhöhen, sondern es ist einfach so. Es ist einfach unsere Haltung. Und die ist begründet, aber man muss auch die Begründung nicht jedes Mal geben vielleicht. Mhm. Und ich glaube, konservative Parteien empfinden die Frage zu 218 als eine dieser grundständigen Linien für sich und haben eher die Befürchtung, wenn wir da nachgeben und wenn wir diese Position verändern, dann bröckelt ganz, ganz viel und dann geben wir grundsätzliche Positionen auf. Das heißt nicht, dass ich das gut finde. Das heißt nicht, dass es das jetzt einfacher macht, das irgendwie zu lösen. Aber das ist zumindest die Erklärung, die ich für mich als doch plausibel empfunden habe, warum wir eigentlich diese Diskrepanz haben. Dass wir gesellschaftlich wirklich eine Mehrheit haben, auch in den Wählenden aller dieser Parteien und gleichzeitig das im Parlament eben so nicht hingekommen ist.
Warum ich jetzt das Thema Evidenz auch so anspreche, ist, weil jetzt quasi so als Gesundheitsjournalistin so der Blick in die USA auch gerade etwas erschreckend ist, wo irgendwie gefühlt in der Gesundheitspolitik Evidenz, was zum Beispiel Impfen angeht, so quasi überhaupt gar keine Rolle mehr zu spielen scheint. Ist es auch was, was quasi in Deutschland irgendwie irgendwann mal denkbar wäre, dass man quasi wissenschaftliche Fakten im Bereich der Gesundheitspolitik komplett außen vor lässt?
Also ich hoffe nicht. Es wird ja auch bei uns was Ähnliches versucht. Also wenn ich mich auf die Angriffe auf die WHO, auf das RKI, auf alle wissenschaftlichen Institutionen auch bei uns erinnere in den letzten Jahren, maßgeblich während der Corona-Pandemie, dann ist die Befürchtung jetzt, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass ja auch bei uns massiv versucht wird, nicht nur im Gesundheitsbereich, auch das Bundesverfassungsgericht, also demokratische Institutionen, wissenschaftliche Institutionen zu diskreditieren und zu schwächen. Ich hoffe, dass es bei uns nicht in dem Maße gelingen wird und unsere Gesellschaft da ein bisschen resilienter ist, als das in den USA der Fall ist. Also so extrem, wie das dort gerade passiert, kann ich es mir in Deutschland ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich hoffe auch wirklich, dass ich mich dabei nicht irre. Mhm. Und ich habe auch bei den USA immer noch die Hoffnung, dass, ja, das ist fast ein bisschen zynisch, aber dass, wenn Dinge doch mal schief gehen, man doch auch erkennt, welcher Wert in sowas eigentlich steckt. Mhm. Also eigentlich will man das ja so genau nicht, dass erst ein paar Kinder sterben oder Masernenzephalitis in vielen Fällen auftritt, dass man doch wieder weiß, warum sowas Basales wie Impfen eigentlich wichtig ist. Oder dass wirklich Dinge im Luftfahrtsektor schief gehen müssen, damit man weiß, warum man bestimmte Aufsichtsbehörden braucht. Ne? Was immer so das total trockene, naja, es sind irgendwelche staatlichen Institutionen in der Wahrnehmung erstmal hervorruft, aber wenn sie dann nicht mehr funktionieren, man doch wirklich sehr, sehr, sehr stark merkt, warum sie eigentlich wichtig sind. Und ich hoffe, dass es, wenn dann so funktioniert, dass wir das in den USA sehen, und es in Deutschland dazu führt, dass wir diesen Weg nicht nachmachen und es bei uns nicht zu genau diesen Rückschritten erstmal kommen muss. Ich kann es dir aber nicht 100% sagen. Ich hoffe und wir kämpfen darum, dass das so nicht passiert.
In deinem eigenen Wahlkreis hat ja zuletzt mit großem Abstand der AfD-Kandidat gewonnen. Inwieweit ist denn eigentlich, wenn man als SPD-Politikerin in diesem Wahlkreis in Thüringen unterwegs ist, das Thema Frauenbild der AfD ein Diskussionsgegenstand? Weil du sagst ja zum Beispiel, dass in Thüringen überhaupt nicht hinterfragt wird, dass es eine gute Kita-Struktur gibt. Da die AfD hinterfragt es schon. Also inwieweit ist das überhaupt etwas, womit sich die Leute auseinandersetzen, wenn es um ihre eigene Wahlentscheidung geht?
Es ist so, dass das nicht miteinander verknüpft wird. Und das klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn man die Leute hier auf der Straße fragt, wofür steht aus eurer Sicht die AfD, also gerade diejenigen, die sie wählen, dann würden die nicht sagen, ja, das sind doch die, die die Kita abschaffen wollen, sondern da werden andere Dinge im Vordergrund wahrgenommen. Und das sage ich auch ne, bei einigen Herzbluten dabei, weil es für mich schon ein sehr wichtiges Thema ist. auch bei 218 ist das so. Das finden die Leute schon wichtig. Aber es ist, glaube ich, nicht für so viele Leute wahlentscheidend gewesen. Also sind wichtige Themen, aber es werden einfach andere im Vordergrund wahrgenommen. Hm. Und dass es geschafft wurde, dass wirklich eine Angst geschürt wurde, dass die Wirtschaft als und auch die Migrationsfrage als wahlbestimmende Themen wahrgenommen worden sind, unabhängig davon, wer jetzt wirklich tragfähige und die besten Lösungen dafür hat, das ist aus meiner Sicht eigentlich sowohl ein Learning, aber auch eigentlich eine Tatsache, mit der man jetzt irgendwie umgehen muss in der Politik, dass das einfach gerade so ist. Also die Themen sind wichtig, ist auch wichtig, dass sich Menschen weiterhin dafür engagieren und auch im Bereich Kita, wenn das erstmal rückgebaut würde, das System, das würde man merken und das wäre für viele Leute richtig furchtbar. Aber ich fürchte, es ist momentan nicht so im Fokus, dass die Leute danach ihre Wahlentscheidungen ausrichten.
Was ist denn so quasi der nächste Schritt eigentlich für eine Staatssekretärin? Also wo siehst du dich in ein paar Jahren? Also möchte man dann irgendwann nach Berlin? Möchte man ein Ministeramt im Bundesland? So ganz persönlich deine Prognose für dich in den nächsten Jahren?
Das ist ganz schwierig. Also ich würde mir im Moment wünschen, dass ich weiter Politik machen kann. Also ich bin momentan so motiviert und habe noch so viel vor und habe auch das Gefühl, ich schaffe immer mal wieder auch Dinge, für die sich das lohnt, in der Politik zu sein. Ich habe mir selber vorgenommen, wenn das irgendwann nicht so ist oder wenn mir nahestehende Personen mir das so widerspiegeln, dass ich hinterfragen sollte, habe ich A, genug Motivation, B, genug Themen und C, selber auch noch genug Power, auch weiterzukämpfen, dann will ich das weitermachen. Und wenn das irgendwann nicht der Fall ist, dann sollte man, glaube ich, auch eine politische Karriere vielleicht nicht unbedingt weiterdenken. Also ich habe mir zumindest vorgenommen, dass es nie der Selbstzweck sein sollte. Mhm. Und wo mich das noch hinführt, weiß ich nicht. Ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, es ist jetzt keine falsche Bescheidenheit, dass ich nach 3 Monaten, nicht mal 3, als Staatssekretärin auch hier noch ankomme und froh bin, dass das gerade einigermaßen alles gut gelingt und ich das Gefühl habe, dass ich dem Job schon auch gewachsen bin. Das würde ich jetzt mal mit Selbstbewusstsein auch sagen und ich hier nicht jeden Tag gefragt werde, hä, was macht ihr eigentlich hier, sondern ich schon eine gewisse Fachkenntnis auch mitbringe für den Bereich und dass das auch so gesehen wird und mir hier Dinge hoffentlich gelingen werden. Aber ich bin weit davon weg, dass ich mich jetzt schon langweilen würde und deswegen ist es ganz schwer jetzt zu sagen, was schon die nächste Station sein wird. Ich würde nichts ausschließen, also wenn sich irgendwas ergibt und auch ein Job nochmal mit noch höherer Gestaltungsperspektive, dann könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann einen Punkt gibt, an dem ich den nicht ablehnen würde oder vielleicht auch aktiv dafür kämpfe. Aber jetzt in dem Moment bin ich gerade hier sehr, sehr glücklich auf der Position, auf der ich bin und hoffe eigentlich eher, dass ich die sehr gut ausfüllen werde in den nächsten Jahren.
Danke, Tina, war ein super Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Danke.
Wenn euch diese Folge oder generell Frau Doktor übernehmen Sie gefällt, wir freuen uns immer über positive Bewertungen und wir freuen uns über viele AbonnentInnen. Wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr auch keine weitere Folge. Die nächste erscheint übrigens im November, ganz genau am 3. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.